Grüße aus Babylon, so las ich neulich einen Artikel. Er ging über das Sprachwirrwarr in deutschen Grundschulen. Man hat erkannt, gemeinsamer Unterricht und gemeinsame Verständigung ist sehr, sehr schwer ohne eine gemeinsame Sprache. Eine Herausforderung. Denn wenn man einander nicht versteht, dann ist es schwer, dieser Umgang, diese Gemeinschaft. Okay, Pentarias, si de repente empiezo a hablar en español. Eso sería difícil entender, ¿o no? Nun, so ähnlich werden vielleicht die Menschen in Babel geguckt haben. Hä? Was redet der? Plötzlich konnte der Steinmetz den Maurer nicht mehr verstehen. Und der Architekt den Vorarbeiter. Sie konnten sich nicht mehr verständigen. Der Lieferant verstand den Bauleiter nicht mehr und der Werkzeugbauer wusste nicht, was die Arbeiter wollten und worüber sie sich beklagten. Eine große Verwirrung. Gemeinsames Vorankommen war unmöglich. Hier in Hessen sagt man sogar zum Sprechen babbeln. Das klingt schon fast wie Babel und hört sich für Unkundige vielleicht auch an wie eine fremde Sprache. Die Sprachverwirrung. Sie geht zurück auf die Stadt Babel, eine der ältesten großen Städte der Menschheitsgeschichte. Der griechische Name für Babel ist übrigens das vielleicht bekanntere Wort Babylon. Es ist nur die griechische Übersetzung des Wortes Babel. Die Geschichte dieser Stadt, die lesen wir im 11. Kapitel im 1. Buch Mose. 1. Mose, Kapitel 11, und hier lesen wir die ersten 9 Verse. Und die ganze Erde hatte ein und dieselbe Sprache und ein und dieselben Wörter. Und es geschah, als sie von Osten aufbrachen, da fanden sie eine Ebene im Land China und ließen sich dort nieder. Und sie sagten einer zum anderen, auf, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen, auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Auf, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer des anderen Sprachen nicht mehr verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde. Und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Darum gab man ihr den Namen Babel. Denn dort verwirrte der Herr die Sprache der ganzen Erde. Und von dort zerstreute sie der Herr über die ganze Erde. Letzten Sonntag haben wir uns diesen Bibeltext schon einmal angeschaut und beobachtet, dass es hier nicht allein, allerdings auch, aber nicht allein eine historische Information darüber ist, wie die vielen Sprachen auf der Erde entstanden sind, warum wir so aufwendig Vokabeln lernen müssen. Sie spricht noch viel deutlicher über die Verwirrungen des menschlichen Herzens als über die Verwirrung der menschlichen Sprachen. Hier in Babel erkennen wir sehr deutlich, wie die Menschen in Hochmut und in Eigensinn sich gegen Gott erheben. Und das, was eigentlich ihr Stand vor Gott sein sollte, dass sie erkennen, Gott ist es, von dem wir abhängig sind. Gott ist es, dem alle Ehre gebührt. Das wird verwirrt, das wird verdreht. Sie wollen selbst sich in die Stellung Gottes versetzen. Sie wollen selbst unabhängig sein. Hier geht es nicht nur um ein Bauwerk, hier geht es um eine Konstruktion des Lebens gegen Gott, gegen sein Wort, gegen seine Ehre. Eine Konstruktion des Lebens, das das eigene Ego erhebt. Und heute Morgen wollen wir die Perspektive ein wenig ausweiten. Das bedeutet, wir schauen uns einmal an, in welchen direkten und in welchem weiteren größeren Zusammenhang diese Geschichte von der Stadt Babel und ihrem berüchtigten Turm in der Bibel steht und was Gott uns dadurch auch hier und heute sagen möchte. Der erste Punkt lautet: Babel lehrt uns, Gott führt seinen Plan aus. Gott führt seinen Plan aus. Wie so ein großes Sprachgewirr, ein undeutliches Durcheinander, ein unverständliches Gebrabbel, so scheint uns manchmal der Lauf der Geschichte. Ist hier irgendein Plan dahinter? Irgendeine Ordnung, irgendeine Leitung zu sehen? Oder ist alles, was wir sehen, alles, was uns begegnet, einfach Willkür, Schicksal, Zufall, eine Reihe von Lauten, von Worten, von Taten, ohne Ziel, ohne Bedeutung, letztendlich alles ohne Sinn? Oder haben einfach die Mächtigen dieser Erde, die Wirtschaftsbosse, die politischen Häupter, die großen Geschäftsleute, die Geldgeber, haben sie die Kontrolle über das Leben, über den Lauf der Geschichte, über unsere Gegenwart und Zukunft? Sind es die lauten Stimmen, die auch bestimmen, was geschieht? Oder ist doch letztendlich, wie es sprichwörtlich heißt, ein jeder seines eigenen Glückes Schmied? Ist alles, was uns begegnet und was wir erleben, unsere eigene Bestimmung? In der Geschichte von Babel geht es auch um diese Frage. Wir schauen einmal auf den direkten Kontext unserer Erzählung hier. In 1. Mose 10, also ein Kapitel zuvor, finden wir die sogenannte Völkertafel. Ein Kapitel voller Namen, ein großer Familienstammbaum. Und es sind einfach eine ganze Menge, 70 Namen aufgelistet. Und dieses Geschlechtsregister, es beschreibt die Ausbreitung der Söhne Noahs und ihrer Nachkommen auf der Erde. Am Ende des Kapitels steht, Vers 31, das sind die Söhne Sems nach ihren Sitten, nach ihren Sprachen, in ihren Ländern, nach ihren Nationen. Und so heißt es auch schon vorher zweimal, auch über die Nachkommen von Japhet und von Ham. Also die drei Söhne werden aufgelistet, die Nachkommen, und dann heißt es immer, das sind die Sippen nach ihren Sprachen, ihren Ländern und der Nation. All diese Nachkommen sind unterteilt bereits in einzelnen Familien, in Ländern, in Nationen, und sie haben jeweils ihre eigene Sprache. Und im letzten Vers dieses Kapitels lesen wir dann, Vers 32, das sind die Sippen der Söhne Noahs nach ihrer Generationenfolge in ihren Nationen, und von diesen aus haben sich nach der Flut die Nationen auf der Erde verzweigt. Wir finden also schon im 10. Kapitel die Erwähnung von Sprachen und von der Ausbreitung der Menschen auf die ganze Erde. Und nun, nur einen Vers später, in Kapitel 11, Vers 1, da heißt es in unserem Predigtext, und die ganze Erde hatte ein und dieselbe Sprache und ein und dieselben Wörter. Und in Vers 9 lesen wir, darum gab man ihr den Namen Babel, denn dort verwirrte der Herr die Sprache der ganzen Erde und von dort zerstreute sie der Herr über die ganze Erde. Und wir fragen uns, hä, wie passt das denn zusammen? War Mose, der das hier aufgeschrieben hat, war er verwirrt, hat er hier was durcheinander gebracht? Nein. Wir müssen verstehen, die Anordnung hier ist nicht streng zeitlich nacheinander geordnet, sondern die Anordnung, sie ist gewählt, um selbst etwas auszusagen. Gott hat sich dabei etwas gedacht, wie er diese Erzählungen geordnet hat. Wenn wir nämlich noch ein Kapitel zurückgehen, Kapitel 9, im ersten Vers, da segnet Gott Noah und seine Söhne und sagt, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Und das Kapitel 10 bestätigt daraufhin ganz deutlich, das wurde erfüllt. Gott hat geboten, Kapitel 9, Kapitel 10, das wurde erfüllt. Gottes Plan wurde erreicht, das wird hier betont. Die 70 verschiedenen Nachfahren werden aufgelistet, die haben sich über die ganze Erde ausgebreitet. Und in diesem riesigen Stammbaum gibt es aber zwei interessante Einschübe oder kurze Anmerkungen. Zum einen gibt es unter dem Nachkommen Sems einen Peleg, und zu dessen Name merkt Mose an, denn in seinen Tagen wurde das Land geteilt. Hier ist wohl nicht von den Kontinentalverschiebungen die Rede, sondern von der Teilung der Völker, von der Teilung der Sprachen und der Gebiete, was wir hier genauer dann in Kapitel 11 erfahren. Wir finden hier sozusagen schon in Kapitel 10 einen zeitlichen Hinweis, eine zeitliche Einordnung für das Kapitel, was dann folgt. Zum anderen wird der Name Nimrod kommentiert. Hier heißt es in den Versen 9 und 10, er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Darum sagt man, wie Nimrod, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Und der Anfang seines Königreiches war Babel und Erech und Akkad und Kalne im Land Shinar. Der Name Nimrod, ein Nachkomme von Ham, er bedeutet, wir werden rebellieren. Kein besonders guter Name für einen Sohn, der geboren wird. Vermutlich war Nimrod einer der Hauptakteure beim Bau der Stadt Babel. Denn wir erfahren hier, dort hat er sein Königreich begonnen. Und hier ist auch die erste Erwähnung von der Stadt Babel. Und die Menschen in Babel, sie waren aber alle wie Nimrod. Sie wollten rebellieren gegen den Befehl Gottes. Sie wollten sich nämlich nicht ausbreiten. Die Stadt mit dem Turm, es sollte dazu dienen, dass sie sich selbst Ehre verschaffen. Sagen sie ja ganz deutlich, wir wollen uns einen Namen machen. Und sie wollten verhindern, dass sie sich über die Erde zerstreuen. Diese Stadt und dieser Turm, er sollte ein Sammlungspunkt sein. Sie wollten genau das Gegenteil von dem tun, was Gott gesagt hat und geboten hat. Die Geschichte von der Verwirrung in Babel hat in diesem Zusammenhang eine wichtige Aussage. Gott erfüllt seinen Plan trotz Männern wie Nimrod, der sein Königreich in Babel aufrichtete. Gott kommt zu seinem Ziel trotz der Sünde und der Rebellion und dem Ungehorsam der Menschen, wie wir es in Babel erleben. Gott vollendet sein Vorhaben, selbst wenn die Menschen mit all ihrer Kraft und all ihren Fähigkeiten und all ihren Fertigkeiten und Plänen sich dagegen auflehnen. Der Turm in Babel, er sollte sie an einem Ort halten. Der Turm in Babel wurde der Ausgangspunkt, von wo sich die Menschen auf die ganze Erde verteilten. Hier ist eine Menge Ironie in dieser Erzählung. In unserem Text heißt es mehrmals, von dort, genau dort, von dort hat Gott die ganze Völker ausgebreitet. Genau der Punkt, den die Menschen sich erdacht haben als ein Bollwerk gegen Gott. Es diente zu dem Ausgangspunkt dessen, was Gott vorgehabt hat. Und so sehen wir, genau in diesem Ablauf, Kapitel 9, 10 und 11, Gott erfüllt seinen Plan. An Babel lernen wir, Gott führt seinen Plan aus. Und wenn man Kapitel 10 liest, dann denkt man auch, ja, alles ganz, ganz locker, ganz einfach. Die Menschen haben einfach dem Befehl gefolgt und haben sich ausgebreitet. Kapitel 11 lernen wir, nein, so war es nicht. Aber Gott führt seinen Plan aus, sogar gegen all die Kraft und die Wehr der Menschen. Vielleicht schaust du auf die politischen und die wirtschaftlichen oder die sozialen, vielleicht auch die ökologischen Bewegungen unserer Zeit und denkst dir, alles wird immer gottloser. In allen Bereichen entfernen wir uns mehr und mehr von dem, was gut ist oder was Gott geboten hat. Gott wird immer mehr verdrängt. Themen werden wichtig und die Menschen lehnen sich gegen Gottes Wort auf. Wo soll das enden? Wird es zu einem großen Scheitern führen? Vielleicht reicht schon ein Blick auf dein eigenes Leben. All das Chaos, all das Wirrwarr an Gedanken, die Taten, von denen du selbst weißt, wie verkehrt sie sind, all diese unnützen und lieblosen Worte, die du vielleicht selbst nicht verstehst, warum sie aus deinem Mund kommen. Und vielleicht fragst du dich, bin ich vielleicht ein hoffnungsloser Fall? Kann Gott irgendwie zu einem guten Ziel kommen mit meinem Leben? Oder mit dem Leben auf dieser Erde? Ist das ganze Leben vielleicht sinnlos geworden? Ist es unsicher geworden? Ist es ziellos geworden? Oder ist es in den Händen von irgendwelchen Machthabern, sodass wir uns zu fürchten haben, wie der Ausgang wird? Babel lehrt uns, Gott führt seinen Plan aus, seinen guten Plan. Er hat alles unter Kontrolle. Selbst in den Augenblicken, wo es so scheint, als würden rebellische Menschen wie Nimrod, selbstsüchtige und hochmütige Menschen wie damals in Babel, als würde ihnen alles gelingen. Als wäre alles in ihrer Hand. Es wirkt manchmal so. Aber die Geschichte hier in Babel, sie lehrt uns, Gott wirkt alles nach seinem Willen. Und niemand kann sich ihm entgegenstellen. Niemand kann ihn hindern, das zu tun, was er sich vorgenommen hat. Und das ist ein großer Trost. Gottes Plan wird nicht von dem Menschen zunichte gemacht. Egal, wie erfolgreich sie auch in ihrem Vorhaben scheinen. Egal, wie erschreckend und vielleicht einschüchternd ihr Auftreten ist in dieser Zeit. Der Segen, den Gott vorgesehen hat, nämlich dass die ganze Erde bewohnt werden soll durch Menschen, Gott hat es ausgeführt. Sein Wort und seine Ordnung traten in Kraft, ausgerechnet von Babel aus. Ausgerechnet von Babel aus. Gott führt seinen Plan aus, trotz der Gegenwehr der Menschen. Und eines der deutlichsten Beispiele dafür ist nicht Babel, sondern Golgatha. Am Kreuz von Golgatha. Die Menschen, sie kamen zusammen, um Jesus, den Sohn Gottes, loszuwerden. Was riefen sie? Hinweg mit ihm! Hinweg mit ihm! Kreuzigt ihn! Sie wollten nicht mehr hören, das, was er predigte. Diese Botschaft, dass er auf die Sünde aufmerksam machte, auf diese Rebellion in unserem Herzen. Und dass wir uns demütigen müssen vor dem gnädigen Gott. Oh, sie wollten es nicht hören, dass er die Ehre der Menschen zu Schanden machte. Hinweg mit ihm. Und es sah so aus, als hätten die Menschen gegen Jesus gesiegt. Als hätten die Menschen den Gesandten Gottes überwunden. Doch all der Hass und all die Rebellion der Menschen haben Gottes Plan nicht geändert. Ja, in all ihrer sündigen Aufruhr mussten sie doch den Ratschluss Gottes erfüllen. Und gerade von dort, vom Kreuz von Golgatha, geht die Botschaft von Jesus Christus, die Botschaft der Vergebung, die Nachricht von der Herrlichkeit Jesu in die ganze Welt hinaus. Gerade von dort wird der Sieg Christi verkündet in allen Sprachen, in allen Nationen, unter allen Völkern. Zweitens lernen wir in dieser Geschichte, Babel lehrt uns, Gott richtet Gottlosigkeit. Die Sprachverwirrung war natürlich nicht nur ein Segen. Ja, die Verbreitung der Menschen auf der Erde, es war ein Segen. Es war nichts Böses, was Gott vorhatte. Es war etwas Gutes. Aber gleichzeitig war es natürlich auch eine Form des Gerichts, ein Gericht über das gottlose Vorhaben der Menschen, die sich gegen Gottes Pläne und gegen seine Ziele und gegen sein Wort auflehnen wollten. Und Gott macht ihre Pläne und ihre Ziele zunichte. Sie haben versucht, sich von Gott loszusagen. Sie wollten ihre eigenen Pläne verwirklichen. Sie hatten andere Gedanken als Gott. Sie wollten sich selbst einen ruhmvollen Namen machen, anstatt Gott zu verehren. Doch die vielen Sprachen, sie bedeuten das Ende des Baus. Das Ende von Babels Versuch, ein Bollwerk gegen Gott und gegen seinen Einfluss zu errichten. In einem Augenblick ist all ihre Mühe umsonst. Sie werden zerstreut. Sie können einander nicht mehr verstehen. Zuvor waren sie so vereint durch ihre sündigen Ziele, ihre selbstsüchtigen Motive. Aber Gott trennt hier. Es darf nicht Überhand nehmen. Er wehrt ihnen, er zerstreut es. Und so lässt Gott so manche Baupläne für eine Weile zu. In Babel wurden Pläne gezeichnet. Architekten waren am Werk. Die Ziegel wurden gebrannt. Das Fundament wurde gelegt. Die ersten Mauern errichtet. Es sah schon mehr und mehr nach einem Turm aus, der dort entstand. Aber sie kamen nicht ans Ziel. Nachdem Gott eine Zeit lang ihr gottloses Treiben zugelassen hat, hat er sie zu seiner Zeit gestoppt. Und im Kontext der gesamten Bibel erfahren wir, dass Babel wieder aufgebaut wurde. Es wurden neue Türme gebaut, neue Festungen errichtet. Nimrod war aktiv. Er baute sein Königreich. Und nach ihm noch viele andere Könige, wie zum Beispiel Nebukadnezar, der von Babel aus das riesige und mächtige babylonische Reich regierte. Doch schon damals weissagten die Propheten in der Bibel wieder und wieder, Gott wird Babel richten. Trotz all ihrer Pracht und trotz all ihrer Stärke und trotz all ihrer Macht, ja, Babel, so sagen die Propheten, wird zu einem Erdhügel werden. So steht es in Jeremia. Ein Erdhügel. Einen Ort, wo keiner mehr wohnt, wo höchstens noch einige unreine Wüstentiere hausen. Irgendwelche Eulen oder irgendwelche Wüstentiere, Schakale. Und als die Propheten das schrieben, da schien es absolut undenkbar. Babel? Die große Stadt Babel? Ein Erdhügel? Also das ist ein bisschen zu weit mit der Fantasie. Das ist doch unmöglich. Aber schon im 6. Jahrhundert vor Christus, da wurde Babel in kurzer Zeit von den Persern völlig überrannt. Völlig plötzlich, lesen wir in Daniel Kapitel 5, unter dem König Belsazar, plötzlich diese Schrift an der Wand kam. In Hochmut feierte er ein großes Fest und das war der Tag seines Untergangs. Und der Untergang Babylons. Und das, was Gott prophezeite, die Zerstörung, den Untergang, die Verwüstung Babels, es ist eingetreten. Gott hat Babel gerichtet. Und nicht erst seit der Zerstörung Babels steht Babel oder auch Babylon nicht allein für diese eine Stadt in der Ebene des Landes Shinar. Babel ist der Inbegriff in der Bibel für die Auflehnung gegen Gott schlechthin. In den Propheten wird Babylon genannt, die Herrin und die Zierde der Königreiche. Die stolze Pracht der Chaldäer, diesem Volk, das dort wohnte. Die große Stadt, die Stadt der Kaufleute. Babel ist ein Sinnbild für dieses gottfeindliche Streben nach Macht, nach Reichtum, nach sündigen Begierden, nach zerstörerischer Gewalt, nach Ausbreitung. Babel steht für diese babylonische Gesinnung, das eigenmächtige, stolze, rebellische Aufbegehren gegen Gott und gegen sein Volk. Und Gott richtet es. Das ist die Botschaft der Bibel, die hier beginnt in 1. Mose, wo Babel zum ersten Mal erwähnt wird. Gott wird dieses System der Auflehnung gegen Gott richten. Der Apostel Petrus, er schreibt im Neuen Testament in 1. Petrus 5, Vers 13, es grüßt euch die Miterwählte, und hört einmal genau zu, in Babylon und Markus, mein Sohn. Im ersten Jahrhundert, als Petrus das geschrieben hat, war Babylon nur noch ein Erdhügel. Aber Petrus, er schrieb in Rom. Und er nennt Rom Babylon. Das römische Selbstverständnis, der römische Lebensstil, das römische System, das Lebenskonzept, es ist zu einem Babel geworden. Zu einem Babylon. Und wir können durch die ganze Geschichte gehen und sehen, wie sich wieder und wieder ein Babel erhoben hat gegen Gott. Im Hunger nach Macht, nach Geld, nach eigener Ehre. Ägypten war mächtig. Man kann sich vorstellen, als die Generation unter Mose zum ersten Mal diese Geschichte las, von den Männern, die Ziegel brannten da, erinnerten sie sich, das kannten sie. Ziegel brennen, das mussten sie auch in Ägypten. Und Gott hat vor ihren Augen diesen mächtigen Pharao in den Staub gedrückt. Und Ägypten musste das Volk ziehen lassen, wie Gott es verheißen hat. Wie Gott es geboten hat. Gott, er hat seinen Plan ausgeführt und Ägypten gerichtet, die sich gegen Gott erheben wollten. Wer ist Jahwe? Sagte der Pharao. Wer ist das schon? Griechenland unter Alexander den Großen. Er kam bis nach Babylon übrigens. Und dort wollte er den Turm von Babel wieder aufbauen. Und zwar größer als je zuvor. Um ein Denkmal seines Reiches und seiner Ausbreitung zu werden. Und er kam gerade dazu, den Turm abzubauen, die Ruinen des Turmes. Und dann ist er gestorben. Und seitdem ist auch der Turm nur noch ein Erdhügel. Es gab so viele Weltreiche. Rom. Oder Portugal. Eine Eroberungsnation. Spanien. Als sie Südamerika unter sich aufteilten. Frankreich. Unter Napoleon. England. Die Kolonialherren. Deutschland wollte unter Hitler ein tausendjähriges Reich aufbauen. Und es hielt keine 10 Jahre. Da hatte der grausame Schrecken ein Ende. Gott richtet die Babels in dieser Zeit. Gott bereitet ein Ende. Und es gibt nicht nur politische Babels, auch philosophische Gedankengebäude, die sich gegen Gott und seine Autorität erheben. Moderne Babels. Rationalismus, diese Wissenschaftlichkeit, das sich so erhebt und auf den Universitäten ist es so einschüchternd. Was? Du glaubst an einen Schöpfer? Du glaubst an einen lebendigen Gott? Na, das ist doch irrational. Ein Gedankengebäude der Wissenschaftlichkeit, die sich erhebt gegen Gott. Materialismus. Nur noch der Besitz zählt. Hab und Gut, das ist, worauf es ankommt. Und Gott wird es richten. Oder den sogenannten Hedonismus. Es geht einfach nur um Freude, um Unterhaltung, um ein gutes Gefühl, um ein gutes Leben. Darwinismus, was wir sehen, solch ein Siegeszug durch die Schulen, in der Bildung. Die Entstehung des Menschen ohne Gott. Oder das postmoderne Denken. Es gibt keine Wahrheiten. Es ist alles relativ. Alles ist schwammig. Niemand darf dem anderen sagen. Es gibt solche Türme, die sich erheben. Und man denkt, das wird niemals ein Ende haben. Das hat solch eine Macht, solch einen Einfluss gewonnen. Und doch, Gott richtet die Türme Babels. Es gibt so viele Denksysteme, mit denen Gott ersetzt werden soll oder die Gott ignorieren, ihm widerstreben wollen. Aber sie sind nicht größer als Babel in 1. Mose 11. Gott verwirrt und Gott richtet.
Selbst kirchliche Institutionen können zum Babel werden. Martin Luther, er schrieb eine einflussreiche Schrift mit dem Namen Die babylonische Gefangenschaft der Kirche. Und hier geht es um die römisch-katholische Kirche, die das Evangelium, die Botschaft der Bibel gefangen genommen hat. Im Mittelalter hat sich die römisch-katholische Kirche mit dem Papst an der Spitze zu einem riesigen Machtapparat aufgebaut. Und sie erwarb nicht nur enorme politische Macht, sondern auch, sie maßte sich auch die Autorität an, die nur Gott gehört. Und das wird besonders deutlich bei den Sakramenten. Darum geht es hier in dieser Abhandlung von Luther. Die Klage der Reformatoren war, die römische Kirche selbst ist zu einem Babel geworden. Einem selbstherrlichen, eigennützigen, überheblichen Gesinnung gegen Gott. Und dazu passt übrigens, dass die Gottesdienste damals nicht verstanden werden konnten, weil sie alle auf Latein gehalten wurden. Die Reformation war ein großer Segen, aber es war auch ein Gericht über die Gesinnung Babels in Rom. Gott hat in der Geschichte gerichtet und er wird alle Gottlosigkeit richten. Darauf weist schon Babel hin. Gott hat seine Zeit und manchmal lässt er so manches zu. So manches wird aufgebaut mit hart gebrannten Ziegeln. Und doch zu seiner Zeit richtet Gott. Gott lässt nicht zu, dass sich ein Reich, eine Stadt, ein Land oder eine Vereinigung, ein Machtmonopol errichtet, um gegen Gott und sein Wort zu rebellieren. Ich bin überzeugt, es wird eine Zeit kommen, da wird man spotten, selbst unter Ungläubigen, über den Darwinismus. Und über so manches, was heute in den Schulen als absolute Wahrheit verkündet wird. Es wird abgetan werden und durch etwas Neues ersetzt werden, was wahrscheinlich noch gottloser ist. Aber im letzten Buch der Bibel wird beschrieben, wie die ganze antigöttliche Welt fallen wird, wenn Jesus wiederkommt. In Offenbarung 14, Vers 8 heißt es, und ein anderer zweiter Engel folgte und sprach, gefallen, gefallen ist das große Babylon, das mit dem Wein seiner leidenschaftlichen Unzucht alle Nationen getränkt hat. In Kapitel 17, Vers 5 heißt es, und sie hatten an ihrer Stirn einen Namen geschrieben, ein Geheimnis, Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Babel war der Ort, von wo aus sich die Menschen ausgebreitet haben auf der ganzen Erde. Aber Babel ist auch das Sinnbild davon, wie sich die Sünde ausbreitet unter allen Menschen. Und Hurerei steht hier für das Bild für den Abfall von Gott zu selbsterdachten Götzen. Woran die Menschen ihr Herz hängen, worauf sie vertrauen. Und das, was wir in Babel sehen, ist ein Sinnbild für eine Haltung, die unter uns Menschen zu finden ist, in allen Generationen, bis zuletzt. Aber zuletzt wird Gott Babylon zu Fall bringen, wie er auch die alte Stadt Babel zum Erdhügel machte. Die Gottlosen werden Gott nicht los, ist die Botschaft der Bibel. Er wird richten. Wenn sie auch meinen, sie könnten sich einen Turm bauen bis zum Himmel, um gegen Gott erhaben zu sein, sie werden Gott nicht los. Gott wird den Babels dieser Welt in ihrer Überhebung, in ihrem Stolz ein Ende machen. Egal wie mächtig sie zu sein scheinen. Und alle Anhänger Babels werden ewig bestraft. Gott richtet. Und ihr Lieben, das sollte uns etwas angehen. Denn von Natur aus sind wir alle Bewohner Babels. Von Natur aus sind wir alle Bürger Babels. In einer Auflehnung gegen Gott. Das ist, was in unseren Herzen ist. Das müssen wir nicht erst einüben, uns gegen Gott aufzulehnen. Das ist es, was wir von Geburt an in uns tragen. Die Sünde ist von Anfang an eine hochmütige Rebellion gegen Gott und sein Wort. Aber es gibt einen Ausweg. Jesus ist am Kreuz gestorben. Gott hat seinen Plan erfüllt, trotz der bösen Motive der Menschen. Und sein Plan war, an Jesus zu richten, woran diejenigen, die an Jesus glauben, schuldig geworden sind. Jesus ist ein Stellvertreter geworden für unsere Schuld. Erhöht am Kreuz trug er die Strafe, das Gericht Gottes über unseren Stolz, über unsere Abkehr von Gott, über unsere Schuld. Alle Gottlosigkeit wird gerichtet. Entweder im großen Gericht, wo selbst die letzte Säule Babylons fällt und alle Gottlosen mit ihr. Oder an diesem Erdhügel namens Golgatha, wo das Gericht an Jesus vollzogen wurde, damit alle, die an ihm glauben und ihm vertrauen, nicht gerichtet werden müssen, sondern ewiges Leben haben dürfen und Frieden und Gemeinschaft mit Gott. Es geht uns etwas an, was die Bibel über Babylon sagt. Und somit kommen wir auch zum letzten Punkt. Drittens, Babel lehrt uns, Gott versammelt in seiner Stadt. Gott versammelt in seiner Stadt. Babel ist die große Stadt des menschlichen Stolzes, haben wir gesehen. Der menschlichen Selbstzufriedenheit und dem Wunsch nach Unabhängigkeit von Gott. Ein Leben ohne Gott, wo ich selbst mein eigener Herr bin. Und diese Stadt, dieses System, diese Haltung wird scheitern und vergehen. Das ist das Zeugnis am Anfang der Bibel. Und das ist das Versprechen am Ende der Bibel. Aber Babel ist nicht die einzige Stadt, die in der Bibel als ein Sinnbild steht. Als Gegenstück, als Gegenbild zu Babel finden wir in der Bibel Zion oder Jerusalem. Und auch hier geht es nicht so sehr um den lokalen Ort, der seit Jahrhunderten mit Erwartungen und Wünschen und irgendwelchen religiösen Zeremonien überladen wird. Die Bibel spricht von der Stadt Gottes, dem himmlischen Jerusalem, als ein Bild von einer Stadt, die Gott baut und wo freudige Gemeinschaft mit Gott und den Gläubigen besteht. Es ist eine Stadt, die ganz anders ist als all die Städte der Menschen. In Hebräer Kapitel 11, da lesen wir in Vers 9 und 10 von Abraham: Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und er wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und 6 Verse später heißt es in Vers 16, jetzt aber trachten sie nach einem besseren, das ist nach einem himmlischen Land. Darum schämt Gott sich nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Alle, die glauben, so wie Abraham an Gott glaubte, die haben diese Verheißung einer Stadt, die nicht von Menschenhänden gebaut ist, sondern einer Stadt, die Gott gebaut hat. Eine Stadt, die Gott gegründet hat. Babel wurde von dem kriegerischen Rebellen Nimrod gegründet. Der Legende nach wurde Rom von einem Brudermörder gegründet. Athen von einem Vatermörder. Die Stadt Gottes ist gegründet von dem Heiligen Gott. Von dem Heiligen Gott. Und diese Stadt, sie hat ewig Bestand. Sie wird nicht vergehen. Der Apostel Johannes erschaut in der Offenbarung in vielen Bildern das Ende der Zeit. Da, wo Gott seinen Plan vollkommen erfüllt. Und hier ist nicht nur der von dem Fall Babylons die Rede, diesem widergöttlichen System, dem Gott ein Ende macht, sondern er sieht auch die Stadt Gottes und wie Gott diese seine Stadt auf die Erde bringt, damit die Gläubigen darin wohnen, mit Gott in ihrer Mitte. In Babel hat Gott die Menschen zerstreut, in alle Sprachen, alle Nationen. Sie verteilten sich auf die ganze Erde. Babel ist Zerstreuung und Verwirrung. Aber die Stadt Gottes ist der Sammlungspunkt von Gläubigen aus allen Nationen, aus allen Sprachen, aus allen Kulturen und Ländern. Und er sammelt sie in die Stadt Gottes, um Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu haben. Diese Stadt ist nicht aus gebrannten Lehmziegeln, die irgendwann zu einem Erdhügel verkommen, sondern Johannes, er sieht, dass die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und er beschreibt all die kostbaren Edelsteine, mit denen sie gebaut ist. Und das Gold, mit dem die Straßen verziert sind. Die Perlen, aus denen die Tore sind. Es sind Bilder, dass diese Stadt völlig rein und völlig kostbar ist. Und dass da nichts Unreines ist, kein Schmutz, keine Unreinheit. Nichts wird hineinkommen, sondern alles ist herrlich und gut und kostbar und vollkommen. Und am Ende des Kapitels heißt es, Offenbarung 21, Vers 26, man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr bringen. Und alles Unreine wird nicht in sie hineinkommen, noch derjenige, der Gräuel und Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes. Ein Bild für Jesus Christus. Und seht ihr den Unterschied zu Babel? Hier leben nur solche, die nicht ihre eigene Ehre suchen, sondern die Herrlichkeit und die Ehre der ganzen Nationen. Sie wird die in Babel zerstreut wurden, sie werden hier zum Dienst und zur Verehrung Gottes zusammengebracht. Und alle Schönheit und alles Gute und alle Herrlichkeit werden in dieser Stadt zu finden sein. Nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich, in den Herzen. Gott wird aller Feindschaft und allem Schmerz und aller Krankheit und aller Aufruhr ein Ende bereiten. Und aus allen Sprachen und Nationen hat Jesus Menschen erkauft, und sie haben eine andere Gesinnung, nicht mehr den Sinn Babels, sondern sie haben die Gesinnung des Himmels. Sie freuen sich an Gott und sie sind vereint in Liebe untereinander und nicht mehr nur in der Liebe zur Sünde. Der Prophet Zephania, er schreibt in Zephania 3, Vers 9, dann aber werde ich den Völkern andere reine Lippen geben oder reine Sprachen, das gleiche Wort wie hier in 1. Mose 11, damit sie alle den Namen des Herrn anrufen und ihm einmütig dienen. Das Pfingstwunder war schon so ein kleiner Hinweis darauf, aber in dieser Stadt Gottes, da wird wieder eine Sprache gesprochen werden. Zur Ehre und zur Verherrlichung Gottes. Und es wird wieder eine völlige Verständigung geben zwischen den Erretteten. Keine Missverständnisse mehr. Gott sammelt sich ein demütiges Volk aus allen Nationen und führt sie wieder zu einer Sprache. In der Stadt Gottes. Und diese Sammlung, sie beginnt nicht erst am Ende, da, wo auch das letzte Babylon gefallen ist, sondern in dieser Zeit. In dieser Zeit, wo sich die Reiche Babels noch abwechseln. Und auch in unseren Tagen, in denen sich solch eine stolze Selbstzufriedenheit gegen Gott breit macht, auch in unserer Gesellschaft. Aber hier, in diesen Tagen, ja gerade auch in der Gemeinde Jesu Christi, sammelt Gott sein Volk, um es in seine heilige Stadt zu führen. In Hebräer Kapitel 12 heißt es sogar schon geistlich gesprochen, ihr seid schon gekommen zu dem Berg Zion. Im Geiste sind wir, gehören wir schon zu dieser neuen Stadt. Durch den Glauben an Jesus dürfen wir neues Leben erfahren, eine neue Geburt. Wir haben anfangs gelesen im Psalm 87, da heißt es über diese Stadt Gottes, von Zion aber wird gesagt werden, Mann für Mann ist darin geboren und der Höchste wird es befestigen. Wir nennen es Wiedergeburt, neues Leben. Wer an Jesus glaubt, der gehört nicht länger zu Babel, zu dem System dieser Welt, sondern er hat das Bürgerrecht der Stadt Gottes. Und er wird dereinst, wenn Christus wiederkommt, alle Gläubigen in seine Stadt führen. und Gott wird in ihrer Mitte leben. Und alle Pracht und Herrlichkeit wird zur Freude der Gläubigen sein, die sich nicht in eigenem Hochmut gegen Gott aufgelehnt haben, sondern in Demut ihre eigene Schuld bekannt haben und ein neues Leben von Christus empfangen durften. Und sie alle Bewohner dieser Stadt, sie werden sich ewig an dem dreieinigen Gott erfreuen, der in Jesus uns herausgerettet hat aus dem Reich der Finsternis, aus der Stadt Babel und hineinversetzt hat in die Stadt Christi, in die Stadt des lebendigen Gottes. Vertraue dich dem König Jesus an. Glaube an ihn. Trotz all der Türme, die sich in dieser Welt erheben gegen Gott, die uns so einschüchtern können in unserer Zeit, die so erhaben und so mächtig und so einflussreich wirken in unserer Zeit. Glaube an Jesus. Demütige dich vor ihm. Vertraue ihm dein Leben an. Und du wirst erfahren, dass er seinen Plan auch in deinem Leben und durch das Chaos deines Lebens verwirklichen kann. Und dass Gott alle Gottlosigkeit richten wird zu seiner Zeit. Es wird keinen Bestand haben. Aber er sammelt die Seinen in der ewigen Stadt Gottes, die ewig Bestand hat. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Dazu helfe uns Gott. Amen.